In Heidelberg gibt es ein Kunstmuseum, das an einem ungewöhnlichen Ort ansässig ist. Die Sammlung Prinz Horn findet sich auf dem Gelände der Psychiatrie der Uniklinik Heidelberg. Dort hat die Sammlung auch ihre Anfänge, denn viele der Werke stammen von ehemaligen Patienten und Patientinnen der Klinik in Heidelberg. Mittlerweile ist der Bestand vielfältigen Ursprungs. Die Sammlung zeigt Kunst von Menschen mit psychischen Ausnahmeerfahrungen, so heißt es im Selbstverständnis. Viele der Gemälde und Objekte könnte man den mittlerweile umstrittenen Kategorien der Outsider-Art oder Art Brut zuordnen. Ingrid von Beime, seit 10 Jahren Kuratorin der Sammlung Prinz Horn, hat den Weg zur Sammlung über ihr Studium gefunden.
Ich habe Kunstgeschichte studiert in Berlin und gleich im ersten Semester hatte ich ein Seminar über Jean Dubuffet und seine Definition der Art Brut, wie er Kunst definierte, rohe, ungebildete Kunst, die nichts mit dem Kunstmarkt oder der Kunsttradition zu schaffen hat, die wie ein ungeschliffener Diamant für ihn sehr wertvoll war, aber eben nicht so schön und angepasst, wie das die professionelle Kunsthistoriker-Kunst eigentlich sonst ist. Und er hatte diese Werke vor allem in psychiatrischen Anstalten entdeckt, während einer Reise durch die Schweiz. Und seit meinem Studienbeginn habe ich das verfolgt und habe auch die Sammlung Prinz Horn dann kennengelernt. Und ich bin dran hängen geblieben, weil mich so faszinierte, dass ich sogar meine Dissertation darüber schrieb. Und hatte mir eigentlich immer gewünscht, wenn mich jemand fragt, wo würdest du denn mal gern arbeiten, habe ich immer gesagt, ach, am liebsten würde ich eigentlich in der Sammlung Prinz Horn arbeiten. Und dass das geklappt hat, war wirklich wie ein Sechser im Lotto. Und ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann, weil das eine ganz spannende Stelle ist und mein Herz wirklich für diese Arbeiten auch schlägt.
Auch Maria Rabe-Schwank war sofort fasziniert von der Sammlung Prinz Horn.
Ich war Assistenzärztin in Weiterbildung und habe den Direktor zur Patientenvorstellung im großen Hörsaal begleitet. Und in diesem Vorraum, wo auch die Patienten warten mussten, bis sie aufgerufen wurden, standen 2 große Schränke und die haben mich interessiert, was drin ist. Und da habe ich den Schlüssel bekommen und habe dann angefangen zu merken, dass da ein Schatz vergraben ist und dass unglaubliche Werke von Patienten aus verschiedenen Krankenhäusern dort waren. Und es ist mir dann klar geworden, dass das die berühmte oder die mir jedenfalls schon damals durch das Buch bekannte Prinz Horn Sammlung war und dass ich da an ein Juwel gekommen bin, was mich dann nicht mehr losgelassen hat und wo ich weiter dran gearbeitet habe.
Dann hat Maria Rabe-Schwank die Sammlung 5 Jahre lang ehrenamtlich betreut. Unterstützt vom damaligen Leiter der Klinik hat sie gesichtet, sortiert, kategorisiert und damit den Weg für spätere Ausstellungen geebnet. Begründet hat die Sammlung Hans Prinz Horn.
Hans Prinz Horn war ja dann Namensgeber der Sammlung. Er kam als junger Assistenzarzt nach dem Ersten Weltkrieg hierher, und zwar, weil ihn der damalige Klinikdirektor Karl Willmanns berufen hatte, als besonders geeignet. Er war nämlich Arzt und Kunsthistoriker. Und damals gab es schon eine kleine Sammlung hier an der Heidelberger Universitätsklinik von den damaligen Patienten geschaffen. Und Prinz Horn sollte diese Sammlung eigentlich eher im ärztlichen Sinne einmal analysieren. Und Prinz Horn hat seinen Hintergrund als Kunsthistoriker genutzt und hat das Potenzial erkannt, aber zugleich auch erkannt, dass die Sammlung zu klein ist, um wirklich eine Aussage zu machen. Und deshalb haben Willmanns und er Rundbriefe verschickt an deutschsprachige Länder, europaweit kann man sagen, und um Werke gebeten. Und so hat sich die Sammlung Prinz Horn langsam kontinuierlich entwickelt, ist angewachsen auf rund 6000 historische Werke, kann man heute sagen. Es sind vor allem Zeichnungen, also Arbeiten auf Papier. Wir haben aber auch Gemälde, wir haben Textilien und wir haben auch Skulpturen, vor allem aus Holz hier. Und das ist quasi eine Sammlung, die auf das Auswählen der damaligen Psychiater in den Heil- und Pflegeanstalten oder Kliniken, Psychiatrien ausgewählt wurde und nach Heidelberg geschickt wurde. Und Prinz Horn hat das dann alles gesichtet, inventarisiert und dann 1922 als Ergebnis seiner Studie die Publikation Bildnerei der Geisteskranken veröffentlicht, die weniger bei den Kollegen der Psychiater und Ärzte anerkannt war, als bei Kunstinteressierten und Künstler selbst, die ganz fasziniert waren von 187 Abbildungen, 20 Farbtafeln. Und das war ein Ausmaß, das damals noch nie da gewesen ist, dass man einfach mal sehen konnte, was Patienten und Patientinnen in Anstalten geschaffen haben. Auch in der Qualität. Das gab es in der Psychiatrie nur als kleine Fachpublikation mit wenigen Abbildungen schwarz-weiß. Und das war eigentlich so der erste Durchbruch, dass Menschen überhaupt erfuhren, dass Patienten und Patientinnen in Anstalten so kreativ tätig waren.
Die Werke, die Hans Prinzhorn zusammengetragen hat, zeigen eine große Vielfalt an Darstellungsformen und Herangehensweisen. Maria Rabe-Schwank beschreibt, was ihr beim Sichten der Sammlung besonders aufgefallen ist.
Eine Sache, die für mich am Anfang sehr auffällig und auch verstörend war, war die unglaubliche Wiederholung. Es gab Hefte voll mit Noten, die alle eigentlich sehr ähnlich waren und die also auch nicht vom musikalischen her für mich irgendwie erschließbar waren. Es hat also ein Mensch über Tage und wahrscheinlich Monate Hefte voll mit Noten gezeichnet. Oder es gab Darstellungen von dem Bau eines Hauses, der Anstalt meistens, wo man drin war. Und es ist mir dabei deutlich geworden, dass es in dieser Zeit, wo ja therapeutische Maßnahmen für Patienten ganz gering waren, wenig Tätigkeit oder gar sinnvolle Tätigkeit für den Patienten da war. Es war für mich schon zuerst eine Begegnung damit, was kann man machen, wenn man eigentlich einen Tag rumbringen muss. Und das Zweite, was dann für mich sehr eindrücklich war, war die Leidenschaft, mit der Patienten dieses Gestalten und dieses Malen ermöglicht haben. Also, dass sie ja keinerlei Stifte oder Malutensilien gekriegt haben von jemandem, sondern sie haben sich den Speiseplan von der Station geholt und auf die Rückseite geschrieben oder gemalt. Oder sie haben irgendein Briefpapier oder Klopapier genommen und haben das recht und schlecht benutzt, um ihr Bild oder ihre Verständnis von der Wirklichkeit zu zeigen. Das ist mir auch sehr deutlich geworden. Und als Drittes und Letztes möchte ich noch sagen, dass es auch einen deutlichen Bezug zur Außenwelt gab. Ganz viele von den Werken sind auch als Versuche zur Kommunikation zu sehen. Hier, das ist mein Lieblingsbild, diese schöne Blume, wo drunter steht, bitte um ein Stück Kuchen.
Nachdem Hans Prinzhorn die Heidelberger Kliniken verlassen hat, hatte die Sammlung eine bewegte Geschichte. Ingrid von Beime kann sie erzählen.
Prinzhorn hat dann die Klinik in Heidelberg verlassen. Sein Nachfolger Hans Gruhle hat das weitergeführt, auch noch weitere Werke angenommen. Und dann kam ein großer Schnitt. Während den Nationalsozialisten musste Karl Willmanns gehen, weil er nicht in der Partei war. Karl Schneider war sein Nachfolger als Obergutachter der Aktion T4, der sozusagen verantwortlich dafür war, ob Menschen mit der Diagnose Schizophrenie weiterleben durften oder nicht, ob es sich um lebensunwertes Leben handelte, die dann in 6 Vernichtungsanstalten getötet, vergast wurden. Und um die Sammlung wurde es ruhig. Bis zu dem Zeitpunkt, dass Nationalsozialisten die Sammlung für sich und ihre Propaganda benutzt haben in der Ausstellung Entartete Kunst, wo sie Werke der Sammlung Prinzhorn den sogenannten professionellen Künstler gegenüberstellten, die sie als entartet diffamieren wollten.
Frau von Beime hat ja schon berichtet, dass die Bilder sozusagen als Sehbeispiel genommen wurden, damals im Haus der Kunst in der Nazizeit. Schaut her, das ist nun ein Verrückter und der malt so und daneben ist nun ein moderner Künstler, der malt so. Die sind sich doch eigentlich ganz gleich, also das sind beides keine Kunstwerke, die wir als deutsche Kunst ansehen wollen. Danach war die ganze Sache erstmal in 2 Schränken verborgen. Der Rest, der nicht irgendwie weggekommen ist, sind auch ein paar Bilder weitergegeben worden oder ausgetauscht worden. Die haben geruht und haben zum Glück, dadurch auch, dass Heidelberg nicht zerstört worden ist durch Bomben, haben die den Krieg überlebt und waren dann ganz verborgen und still in diesem Vorzimmer. Es gab dann im Zusammenhang mit der Entwicklung der Psychopharmaka 1953 gab es von der Firma Sandoz einen Versuch, die Bilder zu nehmen, auch um die Qualität von seelisch Kranken und ihrer Kreativität zu zeigen. Da hat Sandoz sehr schöne, großformatige, farbige Bilder gemacht. Ich weiß noch, dass ich die damals mit ausgesucht habe, mit Herrn von Bayer und Professor Häfner, und dass die damals diese Bilder gezeigt haben. Außerdem gab es vor allen Dingen Herrn Seemann, der dann, ich glaube, 1963 eine erste Ausstellung gemacht hat. Ich kann mich gut entsinnen an die Ausstellung 1967 bei der Galerie Rothe, wo wir in Heidelberg das erste Mal mit einer Unterschrift zu den Bildern und einem Katalog eine Ausstellung gemacht haben und da auch sehr viel Verwundern, Staunen aufgekommen ist. Und das Staunen galt eben den verborgenen Werken und den Bildern. Aber es galt auch insgesamt den Patienten, die das gemacht haben, den Künstlern. Wir hatten große Diskussionen, ob diese Künstler nur mit abgekürzten Namen, nur mit Z.A. oder Fall 36 genannt werden dürfen oder mit dem Namen. Das ist jetzt zum Glück ein bisschen einfacher geworden.
Sie selbst haben ihre Werke oft mit ihrem Namen signiert. Das heißt, sie waren auch sich dessen bewusst und stolz, dass sie die Schöpfer sind dieser Kunst. Und wir glauben, dass das auch im Sinne der Künstler und Künstlerinnen ist, sie im Nachhinein zu würdigen und auch zu entstigmatisieren. Ein Name muss nicht verborgen werden, um jemanden zu schützen, sondern er muss ausgesprochen werden und publik gemacht werden, um dieses Werk und auch die Menschen, die dahinter stehen, anzuerkennen und wertzuschätzen. Und das ist unser großes Ziel. Die Entstigmatisierung und Wertschätzung dieser Künstler.